in sich. Cha und Atmanam bin Param Atma. Bhaktya im hingebungsvollen Dienst. Shruta die Veden. Grihitaya gut aufgenommen. Übersetzung. Diese absolute Wahrheit wird von dem aufrichtig suchenden Schüler oder Weisen erkannt, der im Wissen bewandert ist und durch hingebungsvollen Dienst und Hören der Vedanta Shruti alle Anhaftung aufgegeben hat. Erläuterung. Die absolute Wahrheit erkennt man in ihrer ganzen Fülle durch den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes für Vasudev, die Persönlichkeit Gottes, der die völlig unabhängige absolute Wahrheit ist. Das Brahman ist seine transzendentale körperliche Ausstrahlung und der Paramatma ist seine Teilrepräsentation. Somit ist die Brahman- und Paramatma-Erkenntnis der absoluten Wahrheit nur eine Teilerkenntnis. Es gibt vier verschiedene Arten von Lebewesen, die Kamis, die Gyanis, die Yogis und die Gottgeweihten. Die Kamis sind materialistisch, wohingegen die anderen drei transzendental sind. Die erstrangigen Transzendentalisten sind die Gottgeweihten, die die höchste Person erkannt haben. Die zweitrangigen Transzendentalisten sind diejenigen, die den vollständigen Teil der absoluten Wahrheit zum Teil erkannt haben. Die Überseele realisiert haben. Und die drittrangigen Transzendentalisten sind diejenigen, die nur mit Mühe die spirituelle Natur der absoluten Person erkannt haben. Gerade die Ausstrahlung Gottes. Wie in der Bhagavad Gita und in anderen vedischen Schriften gesagt wird, kann man die höchste Person durch hingebungsvollen Dienst erkennen, der durch vollkommenes Wissen und Loslösung in der materiellen Verbindung gestützt wird. Wir haben bereits besprochen, dass auf hingebungsvollen Dienst Wissen und Loslösung von der materiellen Verbindung folgen. Und da die Brahman- und die Paramatma-Erkenntnis unvollkommene Erkenntnisse der absoluten Wahrheit darstellen, sind die Mittel zur Brahman- und Paramatma-Erkenntnis, das heißt die Jnana- und Yoga-Pfade, ebenfalls noch unvollkommene Mittel, die absolute Wahrheit zu erkennen. Hingebungsvoller Dienst, bei dem vollkommenes Wissen zusammen mit Loslösung von der materiellen Verbindung im Vordergrund stehen und der auf das Hören der Vedanta Shruti ausgerichtet ist, bildet für den ernsthaft suchenden Schüler die einzig vollkommene Methode, die absolute Wahrheit zu erkennen. Hingebungsvoller Dienst ist daher nicht für die weniger intelligente Gruppe der Transzendentalisten bestimmt. Es gibt drei Arten von Gottgeweihten, nämlich die Gottgeweihten ersten, zweiten und dritten Ranges. Die drittrangigen Gottgeweihten, das heißt die Neulinge, die weder Wissen besitzen, noch von der materiellen Verbindung losgelöst sind, sondern sich nur zu dem vorbereitenden Vorgang der Bildgestaltenverehrung im Tempel hingezogen führen, werden materialistische Gottgeweihte genannt. Materialistische Gottgeweihte haften mehr an materiellem Gewinn als an transzendentalen Nutzen. Daher muss man von der materiellen Stufe des hingebungsvollen Dienstes aus zweifellos Fortschritte machen, um die hingebungsvolle Stufe zweiten Ranges zu erreichen. In der zweitrangigen Stellung kann der Gottgeweihte vier Grundsätze auf dem hingebungsvollen Pfad erkennen, nämlich die Persönlichkeit Gottes, einer Geweihten, die Unwissenden und die Neidischen. Man muss sich zumindest zur Stufe eines Gottgeweihten zweiten Ranges erheben und somit geeignet werden, die absolute Wahrheit zu erkennen. Ein Gottgeweihter dritten Ranges muss daher die Anweisung für den hingebungsvollen Dienst aus den autoritativen Quellen des Bhagavata empfangen. Mit Bhagavata ist einmal der gefestigte, selbstverwirklichte Gottgeweihte gemeint und zum anderen die Botschaft Gottes, das Bhagavata. Der drittrangige Gottgeweihte muss sich deshalb an einen selbstverwirklichten Gottgeweihten wenden, um die Anweisung für den hingebungsvollen Dienst zu erlernen. Solch ein reiner Gottgeweihter ist nicht jemand, der mit dem Srimad Bhagavatam seinen Lebensunterhalt verdient. Ein solcher Gottgeweihter muss, wie Suta Goswami, ein Vertreter Shukadeva Goswamis sein und den Vater Hingebungsfreund Dienstes zum Wohl aller Menschen prägen. Ein neuer Gottgeweihter findet kaum Geschmack daran, von den Autoritäten zu hören. Er hört oft lieber einen berufsmäßigen Sprecher zu, um seine Sinne zu befriedigen. Diese Art des Chantens und Hörens verdirbt alles. Deshalb sollte man sich vor dieser falschen Übung sehr hüten. Die heiligen Botschaften Gottes, wie sie in der Bhagavad Gita und im Srimad Bhagavatam verkündet werden, sind zweifellos transzendentale Themen. Nichtsdestoweniger dürfen solche transzendentalen Themen nicht aus dem Mund eines berufsmäßigen Sprechers gehört werden, der sie vergiftet wie eine Schlange, die Milch schon durch die Berührung mit ihrer Zunge vergiftet. Ein aufrichtiger Gottgeweihter muss deshalb bereit sein, aus den vedischen Schriften zu hören, wie den Upanishaden, dem Vedanta und anderen Schriften, die von den früheren Autoritäten oder Goswamis zur Förderung seines Fortschritts hinterlassen wurden. Ohne aus solchen Schriften zu hören, kann man keinen wirklichen Fortschritt erzielen. Wenn man die Unterweisung nicht anhört und befolgt, wird der hingebungsvolle Dienst zum wertlosen Schauspiel und deshalb zu einer Art Störung auf dem Pfad des hingebungsvollen Dienstes. Sogenannter hingebungsvoller Dienst, der nicht auf den Prinzipien der Autorität von Shruti, Smriti, Purana oder Pancharatra aufgebaut ist, muss als zur Schaustellung hingebungsvollen Dienstes abgelehnt werden. Ein unautorisierter Gottgeweihter darf niemals als reiner Gottgeweihter anerkannt werden. Wenn man die Botschaft der vedischen Schriften aufnimmt, kann man den alldurchdringenden, lokalisierten Aspekt der Persönlichkeit Gottes in seinem eigenen selbstständig wahrnehmen. Das wird Samadhi genannt. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Nidastasyati Shatadine Jayasi Krishna Kanda Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Genau getimt. Vielen Dank, Mandala Bhatra, dass du den Schleier der Gottentferntheit von mir in seinen Augen nimmst. Noch einmal den Text von heute Morgen. Diese absolute Wahrheit wird von dem aufrichtig suchenden Schüler oder Weisen erkannt, der im Wissen bewandert ist und durch hingebungsvollen Dienst und Hören der Vedanta Shruti alle Anhaftung aufgegeben hat. In diesem Text geht es dem Bhagavatam um die Gottesverwirklichung. Und um diese Gottesverwirklichung zu haben, so heißt es, ist eine Eigenschaft nötig. Shraddhanaha, ernsthaft fragend. Prabhupada tut es auch noch ein bisschen anders ausdrücken. Er sagt, aufrichtig suchend. Wenn wir Krishna erkennen möchten, gibt es in diesem Erkenntnisprozess eine Dynamik. In dem Maße, wie sich jemand Krishna hingibt, in dem Maße offenbart er sich. Das ist eine ganz wichtige Dynamik im spirituellen Leben. Ein Mensch, der in großer materieller Selbstzufriedenheit kaum eine Bemühung für spirituelles Leben auf sich nimmt, kann meistens nicht mit einer Gotteserkenntnis rechnen. Aber jemand, der mit einem dringlichen existenziellen Bedürfnis ein aufrichtig suchender wird, oder ein ernsthaft fragender, Er wird mit großer Sicherheit belohnt werden. Ich möchte euch aus dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, also es war 1800 so und so, für kurz einen Ausschnitt von einem Vortrag zu diesem Thema vorlesen von Bhaktivinoda Thakur. Ihr seht hier auf dem Buchumschlag seine Fotografie, dass ihr ihn euch vorstellen kann. Eine große Persönlichkeit unserer Tradition, eines der spirituellen Meister, auf dem wie in unserer Kette so ist. Er redet zu einer Schar von Intellektuellen in Dinajpur im Jahre 1869. Hört bitte mal die Dringlichkeit und vor allen Dingen diese, sagen wir mal, diese aufrüttelnde positive Art an. Ihr selbst oder Sie selbst müssen klopfen an der Tür dieses unerschöpflichen Wahrheitsschatzes. Vor diesem Schatz haben in vorangegangenen Zeitalten viele Leute Reichtum sich abgeholt. Gehen Sie zur Quelle der Wahrheit, wo kein Pilger enttäuscht zurückkehrt. Vyasa ging dorthin und bekam, was er wollte. Uns ist der Ratschlag gegeben, das Gleiche zu tun. Freiheitliches, religiöses Denken ist das Prinzip, was wir als das wertvollste Geschenk von Gott ansehen müssen. Wir dürfen es nicht erlauben, dass diejenigen, die vor uns gelebt und gedacht haben, unser Leben bestimmen. Wir müssen für uns selber denken und versuchen, die weitere Wahrheiten zu entdecken, die noch nicht entdeckt worden sind. Im Bhagavatam wird uns geraten, den Spirit der Shastras und nicht die Worte zu erfassen. Das Bhagavatam ist deswegen eine Religion der Freiheit, der nicht vermischten Wahrheit und der absoluten Liebe. Er ruft also seine Zuhörer in geradezu aufrüttelnder Art und Weise auf, selbst zu Pilgern zu werden. Und er sagt, diese Pilgerfahrt ist absolut wichtig, denn jemand, der nicht selber gegangen ist, sondern das Gedankengut der vorangegangenen Denker und Heiligen und Interpreten einfach nur so übernimmt, wird nicht das lebendige spirituelle Wissen in sich haben. Er sagt sogar, dass die ganz eigene persönliche Verwirklichung im spirituellen Leben wichtig ist. Und er vergleicht, er sagt, Erkenntnis soll ja nicht wie Gefängnisinsassen sein, die man einfach so austauscht von einem Gefängnis zum nächsten, sondern es müssen lebendige Wahrheiten sein, die in der Freiheit der Erfahrung herumspazieren. Also sehr, sehr modern eigentlich. Der moderne Mensch heutzutage möchte auch sich ungerne seine Formen vorgesetzt bekommen, in denen er denken soll, sondern legt großen Nachdruck auf die eigene spirituelle Erfahrung. Ein sehr moderner Vortrag, der heute weiterkommt. Welcome, please sit down comfortably, Hare Krishna. Im Srimad Bhagavatam gibt es diesen Vers, auf den sich Bhaktivinoda Thakur bezieht. Diese absolute Wahrheit wird von dem aufrichtig suchenden Schüler oder Weisen erkannt, aber auf unterschiedliche Art und Weise, sagt er. Es ist genau wie wenn man sich einem Berg von einer bestimmten Richtung aus nähert, dann wird man auf dem Berg etwas Bestimmtes sehen. Wir haben zum Beispiel einen Ausflug ins Tessin gemacht, Shrishtikata und ich, und uns einen wunderbaren Sonnenbrand geholt. Und wir haben Enzianblumen gesehen, wirkliche Tessiner Enzianblumen. Wenn jetzt einer von dem anderen Tal gekommen wäre, wäre in einen Gletscher gekommen und hätte eine fantastische Gletscherlandschaft entdeckt. Wenn jemand wieder von einem anderen Teil in die Berge gekommen wäre, hätte er vielleicht die Höhlen gesehen von den christlichen Mönchen, die sich in den Tessiner Bergen zurückgezogen haben sollen. Nicht? So hat der Berg viele Geheimnisse und jeder, der geht, wird eines oder auch mehrere dieser unterschiedlichen Geheimnisse entdecken. So wird, ist es auch mit Krishna. Krishna hat viele Geheimnisse. Ihn zu erkennen, ist ein aktiver Prozess, wo es für uns darum geht, das Unsrige zu erkennen. Ja, in der Taittiriya Upanishad heißt es, Raso Vaisaha, der Herr ist ein großes Quell der Rasa, des Rasas. Das heißt, im Austausch mit ihm gibt es Rasa, ein nektarhafte, spirituelle Erfahrung, die einen ganz und gar durchdringt. Deswegen wird Rasa auch übersetzt als Wohlgeschmack, ein Wohlgeschmack, der sich durch alles hindurchzieht. Nun, jedes einzelne Lebewesen hat einen ganz, ganz ihm eigenen Rasa zu Krishna. Eine Beziehung, in der Wohlgeschmack erfahren wird, der Bhakti-Rasa erfahren wird. Für einen Materialisten ist das schwierig zu verstehen. Wie kann Gott mit all den Lebewesen eine ganz spezielle, individuelle, eigene Beziehung haben? Wie soll er das machen? Es sind so viele Lebewesen. Man geht vielleicht von der eigenen Erfahrung aus, man selber hat vielleicht vielleicht 4 ganz intensive Beziehungen oder 5 vielleicht. Es gibt einen Spruch, wenn du einen einzigen guten Freund ein ganzes Leben lang haben kannst, dann bist du rar. Das ist rar, selten. Wirklich ein ganzes Leben. Und so intensive Beziehungen, die sich ein ganzes Leben erstrecken. Ja, das ist selten, aber wir können da vielleicht eine pflegen. Vielleicht eine oder manche von uns sind vielleicht gut ich will jetzt nicht sagen gut im Jonglieren, weil eine Beziehung auf keinen Fall ein Jongleurakt ist, aber sagen wir können sich auf 4 Sachen gleichzeitig konzentrieren, auf 4 Beziehungen, wie ein guter Jongleur, der 4 Bälle gleichzeitig in der Luft hält. Aber das ist schon wirklich ein Kunststück. Da muss man also schon fast einen eigenen genetischen Kodex haben in dieser Welt, um das zu schaffen. Ja, so Krishna aber kann unendlich viele Beziehungen gleichzeitig mit dem Bhakti Rasa erfüllen, dem wunderbaren Wohlgeschmack des Austausches mit Gott, und deswegen ist seiner Name Akila Rasamrita Sindhu. Er hat da eine unbegrenzte Anzahl von Beziehungen im Rasa-Ozean enthält. Wunderbar. So, daraus geht zwingend hervor, daraus geht hervor, dass jeder einzelne von uns selber an der Tür der absoluten Wahrheit klopfen muss und ein Pilger werden muss, wie Bhaktivinoda Thakur es sagt, der sich selber eben aufmacht, hier eine andere Analogie, um Wasser aus der Gottesquelle zu schöpfen. Sein eigenes Wasser, nämlich den Wohlgeschmack des eigenen Bhakti-Rasas. Das Bhagavatam inspiriert uns weiter. Es sagt, im Sinne von Bhaktivinoda Thakur, in der Sprache von Bhaktivinoda Thakur, geht, und sucht direkt als auch indirekt nach dieser absoluten Wahrheit. Mit direkt ist, dass man sich ganz direkt mit spirituellem Wissen beschäftigt, und indirekt ist, dass man auch durch die materielle Welt hindurchgeht und die Hindernisse, die für uns im bedingten Leben zu überwältigen sind, überwältigt, um dort hinzukommen zu Krishna. Psychologisch würde man vielleicht sagen, die Schattenarbeit muss getan werden. Man muss direktes Wissen über Krishna ermutigen und auch die Natur von Unwissenheit studieren, so sagt das die Ishopanishad. Das heißt, dass wir uns der Hindernisse bewusst sind, die wir selber überwinden müssen, um zu Krishna zu kommen. Es ist also ein sehr individueller Prozess. Nun, am Ende dieses Prozesses und auch in der Mitte, sagen wir mal, während dieses Prozesses und am Ende dieses Prozesses gibt es bestimmte Erfahrungen, die im Bhagavatam beschrieben werden, in dem 11. Kanto, Kapitel 2, Text 42. Und ich möchte euch diesen Text vorlesen, weil ich weiß, dass er euch im innersten Herzen faszinieren wird. Bhakti Paresha Nubhavo Viraktir Anyatta Chaisha Trika Eka Kala Prapatya Manasya Yatashnatasyos Tushti Pushti Chut Apayonugasam. Ich will erstmal den Text lesen und dann werde ich euch die Quelle angeben. Hingabe, direkte Erfahrung des höchsten Herrn und Loslösung von den Dingen, von den anderen Dingen, die nichts damit zu tun haben, diese drei Dinge erscheinen gleichzeitig bei jemandem, der Zuflucht gesucht hat bei der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und zwar auf die gleiche Art und Weise wie Freude, Zufriedenstellung und die Erleichterung vom Hunger gleichzeitig und immer mehr eintreten bei einem Menschen, der beschäftigt ist im Essen. Ihr könnt hier sehen, warum der individuelle spirituelle Weg, das direkte und indirekte Suchen, das aufrichtig Fragen für den Einzelnen so wichtig ist, weil es um diese drei Dinge geht. Bhakti oder Hingabe, Shanubhavo oder eine direkte Wahrnehmung der höchsten Persönlichkeit Gottes und dann auch Virakti, um Loslösung oder Loslassen von Sachen, die mit dieser Angelegenheit wenig zu tun haben. Srila Jiva Goswami, es tut mir leid, dass ich so ein bisschen in einem schnellen Tempo hier durchspurte, hat diese Analogie auf folgende Art und Weise beschrieben. Er sagte, Bhakti oder Hingabe lässt sich vergleichen mit Tushti oder Zufriedenheit. Nicht? Ihr werdet heute Morgen essen werden. Ihr werdet nicht essen, was euch jemand vorgekaut hat. Also das wäre ja, dann ja übel, sich das vorzustellen. Ihr selber werdet euch hinsetzen mit einem silbrig leuchtenden Teller und mit großer Bestimmtheit sagen, jetzt muss auf mein Plate etwas zu essen kommen. Ihr werdet nicht zufrieden sein, wenn nur auf Shrishtikatas Plate oder auf Theos Plate das Prasadam ist. Denn ihr habt nicht so viel davon persönlich, wenn sie selber essen, nur dass ihr vielleicht zufrieden seid, gut, dass euer Hunger weg ist. Aber wenn ihr hungrig seid, müsst ihr selber essen. Und zwar das eigene, nicht etwas vorgekautes. Heilbrot. So, dieses ist das, die Analogie. Irgendwann wird sich dann Zufriedenheit einstellen, wenn ihr esst. Tushti. Und bitte, ihr könnt es heute Morgen mal bewusst ausprobieren. Dann sagt man, oh, super. Das Prasadam, was Krishna Chandra gestern gekocht hatte, war mit Bhakti erfüllt. Da werde ich zufrieden. Heute kocht er, glaube ich. Nicht heute ist er hier. Schade. So, das ist also die Zufriedenheit, die sich einstellt. Also was ist die Zufriedenheit, die sich einstellt auf dem spirituellen Weg? Du musst ein bisschen Bhakti, Hingabe im Herzen haben, in dem steinernen Herzen, was immer nur denkt, ich, meiner, mir, mich. Ah, muss ein bisschen Hingabe kommen zu Krishna. Oh Krishna, ich bin dein Teil. Bitte nimm meinen Service, meinen Dienst an, was ich für dich tue. Es ist nur für dich. Just for you. So. Parishanu Bhavo, das heißt, diese zweite Sache, die Erfahrung des höchsten Herrn, wird mit ja, Nourishment, wie würde man jetzt Nourishment gut übersetzen, verglichen. Nourishment heißt so ernährt, dass man ernährt wird. Ne? Warum? Genauso wie in der Nahrung eine bestimmte Nahrhaftigkeit sein muss, damit man ernährt wird, der Körper Substanz kriegt, Kraft, die Muskeln, Stärke, glaube ich, was brauchen Muskeln? Stärke? Eiweiß, Eiweiß, Proteine kriegen, damit man wieder loslegen kann und boah, Sachen hochheben kann, wenn man das machen muss oder so. So brauchen wir im spirituellen Leben eine Art Parishanu Bhavo, eine direkte Erfahrung von Krishna. Das ernährt uns. Das ist die Nahrhaftigkeit. Wer nicht Krishna erfährt im spirituellen Leben auf irgendeine Weise, der wird Zweifel kriegen und den Pfad wieder verlassen. Haribol soll es auch geben. Also gibt es auch diese Erfahrung. Und das, nicht das Letzte, was sich einstellt, wenn man isst, ist Virakti, Loslösung. Dass der Hunger aufhört, einen zu plagen. Manchmal geht das sehr schnell und manchmal dauert es ziemlich lange. Erst nach einer Stunde hört. So essen die meisten von uns vielleicht mit diesen Lauten. Nicht? Der Hunger hört auf, einen zu plagen und man ist einfach. Man ist einfach, wenn dann der Nächste kommt und sagt, nimm doch noch ein kleines bisschen, sagt man ganz losgelöst, nein, danke. Nein, danke. Ich bin so satt, ich mach nicht einmal ein bisschen Halava mehr. So, das sollte sich auch, das wird sich auch einstellen oder stellt sich auch ein auf diesem spirituellen Weg, dass man keinen Hunger mehr auf die materielle Welt hat, sondern Virakti verspürt. Loslösung. Es gibt zwei Begriffe im Sanskrit. Vairagya. Vairagya ist Loslassen, wo man sich anstrengt, wo man sagt, zum Beispiel, wenn uns jetzt jemand etwas sagen würde, wovon wir vielleicht angehaftet sind, sagen wir zum Beispiel, wir sind angehaftet daran, was weiß ich, in einem schnellen Auto zu fahren. Wir wissen aber, eigentlich ist das jetzt nicht vielleicht so wichtig. Es reicht auch 120 zu fahren. Also ich brauche jetzt nicht unbedingt 350 zu fahren und da mit einem Lamborghini durch die Gegend zu jetten. Und man, wenn einem das angeboten wird, das lasse ich los. Aber wir sind vielleicht doch noch, eigentlich juckt es uns doch, mit 350 über die Schweizer Autobahn zu gehen und einfach den Polizisten davon zu fahren, wenn sie einen nachjagen wollen. Das wäre doch toll. Man lässt es aber los. Das wäre Vairagya, dass man Loslassen praktiziert. Virakti ist dieses wunderbare Gefühl der Losgelöstheit. Dass man einfach, dass einen das nicht mehr plagt. Das ist keine Überlegung. Soll ich jetzt in den Lamborghini einsteigen? Lamborghini ist eine Automarke, falls ihr es nicht wisst. Ich habe mich da kündig gemacht. Man muss ja aktuell predigen heutzutage. Es ist ein schnelles Auto, was, glaube ich, in Bulgarien hergestellt wird oder in der Türkei. Ich weiß nicht. Es kommt aus südlichen Ländern auf alle Fälle. So viel weiß ich. Vielleicht nicht mehr das, da merke ich gerade, das sind ja wirtschaftlich nicht so entwickelte Länder. ist ja auch egal, vielleicht Italien. Klingt italienisch, ja, italienisch wahrscheinlich. Das ist Loslassen, dass man sich anstrengt, dass man etwas mit großen Schmerzen zum Teil auch loslässt. Vairagya übt man, loslassen übt man. Aber von dem, wo das Bhagavatam hier spricht, ist etwas anderes. Es spricht von Virakti oder Losgelöstheit. Das ist eine innere Haltung, die man hat. Das ist, wenn einer einem sagt, also würdest du nicht gerne mit einem Lamborghini durch die Gegend jetten? Wohl, wirklich, es muss nicht sein. Es ist nicht, dass er sich anstrengt dabei. Das ist, wie es im Krishna-Bewusstsein, das ist, wovon die Gotteserfahrung, was die Gotteserfahrung bringt. Mehr Entsagtheit, mehr Qual als die Entsagung, früh aufzustehen, also die man im spirituellen Leben macht, früh aufzustehen und sich von ungeopferten Speisen zurückzuziehen und kein Fleisch zu sich zu, also diese Alkohol zu trinken, diese Sachen. Ne? Die Entsagung, das zu tun, ist viel härter als die Entsagung, es nicht zu tun. Nicht? Das ist mit Losgelöstheit gemeint. Das Aufhören des Hungers nach materiellem Leben. Und das ist ein ganz natürliches Gefühl. Vairagya ist noch eine Kraftanstrengung. Virakti, oder den Prozess des Loslassen ist noch eine Kraftanstrengung. Virakti ist eine natürliche Zufriedenheit, die man erfährt, die zu einer Losgelöstheit von bestimmten Dingen führt. Das ist genauso, wie wenn man euch heute sagen würde, das hat ja jeder erfahren, es gibt jetzt ein tolles Fleischgericht. Sprechen wir nicht drüber. Du würdest nur entsetzt sein über meinen Kommentar. Nicht und so weiter. So, das ist, was also auf dem spirituellen, dem eigenen spirituellen Pfad geschehen muss. Bhakti, was diese innere Zufriedenheit auslöst, Parishanubhava, die Erfahrung von Krishna, die einen ernährt auf dem spirituellen Weg, das heißt, die einem die Kraft gibt, weiterzugehen auf seinem Pilgerzug zur Quelle, und schließlich Virakti, ein Gefühl der Losgelöstheit, was einen dazu bringt, den Hunger auf materielles Leben aufzugeben. Nun kommt eine interessante Tatsache. Mit der Losgelöstheit, die im spirituellen Leben eintritt, wird man nicht losgelöst von dem spirituellen Pfad. Der materielle Hunger muss mal zum Stillstand kommen, aber der Hunger nach Krishna niemals. Es gibt drei Dinge, die sich niemals erschöpfen im spirituellen Leben. Bhakti, das heißt Liebe zu Krishna, kann man nie genug haben, sucht man immer weiter. Es wird einem niemals über, sozusagen. Bhakti, Rasa, der Wohlgeschmack in Krishna, und Bhajan, die Verehrung Krishnas, das Chanten der heiligen Namen, das Singen und so weiter. Ein fortgeschrittener Devotee, der kriegt nie genug davon. Bhakti, Rasa, Bhajan, das sind schon drei Dinge, aber es gibt noch ein viertes. Was ich einmal wieder auswendig lernen muss. Überhaupt nicht zur Verfügung gerade. Gut. So, nun, wie macht es Krishna, dass er die Devotees auf diesem Pfad, ihrem individuellen Pfad zu ihm, ihrem Pilgerzug zur Quelle sozusagen, wo sie anklopfen an der Tür der absoluten Wahrheit, dass er sie sozusagen auf dem Wege inspiriert? Krishna erklärt in der Bhagavad Gita, dass es ein spirituelles Gesetz gibt. Das ist fast so wie ein Naturgesetz, wie dieses Gravitationsgesetz. Es tritt immer ein. Gesetz heißt, es tritt immer ein. Wenn ich jetzt zum Beispiel die Tempotaschentücher fallen lasse, wird diese Packung nicht zu dem verschnupften Nitai Sundara rüberfliegen. Ich müsste dazu diese Bewegung machen. Wenn ich sie nur fallen lasse, dann fällt sie hundertprozentig auf mein Knie. Ich kann es auch mal ausprobieren, weil wir ja heute eine kritische Vorlesung haben. Mal sehen, ob es jetzt auch wieder so ist. Ja, also danke übrigens, sicher, es wäre ein absoluter Schock gewesen, wenn es jetzt um die Personen geflogen wäre. Also dann wäre meine ganze Vorlesung apparatur, also das würde man das hinterfragen müssen. Ich spreche nämlich von der absoluten Natur von spirituellen Gesetzen. Dies war eine materielle Gesetzmäßigkeit. Eine spirituelle Gesetzmäßigkeit ist, in dem Maße, wie sich ein Devotee aufrichtig suchend bemüht, offenbart sich die höchste Persönlichkeit Gottes. Und es gibt hierzu, damit möchte ich meine Vorlesung beenden, eine alte Geschichte und eine moderne Geschichte. Es gibt 1000 alte Geschichten und 1000 moderne Geschichten. Ich möchte euch aber 2 erzählen, die ich heute rausgesucht habe für diese Vorlesung. Und zwar sagt Krishna in der Bhagavad Gita ja einen Text: meine Devotees erhalte ich mit dem, was sie brauchen, und ich gebe, also meine Devotees, den erhalte ich, was sie brauchen in ihrem spirituellen Leben, und gebe ihnen was. Nee, falsch. Meine Devotees erhalte ich das, was sie haben, und gebe ihnen das, was sie benötigen, was sie brauchen. Und es gab, gibt immer wieder in unseren Schriften, also ich habe das richtig mal voll nachvollzogen, so Situationen, wo dieser Satz von Krishna herausgefordert wird oder auf die Probe gestellt wird. Eine Geschichte, die vielleicht neu für euch ist, ist eine Geschichte, die man aus einem Buch nachlesen kann, wo Jagannaths Herrlichkeiten gepriesen waren. Da gab es ein Devotee in einem Dorf in der Nähe von Puri, der las immer die Bhagavad Gita, und er bekam wirklich Schwierigkeiten von seiner sehr liebenswürdigen Frau. Seine Frau sagte: Du liest immer die Bhagavad Gita, aber deine Kinder essen nicht genug. Da sagte Krishna, sagte der Devotee: Krishna wird uns erhalten mit dem, was wir brauchen. Das sagt er in der Bhagavad Gita: Hier, schau, und las ihr das in Vers vor. Aber sie war eine Mutter von Kindern und die Kinder hatten echt nichts, und sie sagte: Es ist schön, dass du so gläubig bist, aber wir brauchen was zu beißen, das muss jetzt auf dieser Ebene realisiert werden. Dann ging er widerwillig los, und an diesem Tag kriegte er, gab ihm keiner was. In dem ersten Haushalt, wo er klopfte, wurde gesagt: ja, bei uns ist gerade ein Todesfall in der Familie, wir können nichts geben. Bei dem zweiten Haushalt, da war eine schlechte Ernte und die konnten auch nichts geben. Und er kam mit leeren Händen zurück. Und seine Frau, die also in der, die ganz Mutter war und sich um die Kinder und alles Sorgen machte, wie soll das weitergehen mit so einem Mann, der nur religiös lebt und der gar nicht mal ein guter Bettler ist, und so weiter. Das kam also zu einer Eskalation in der Beziehung. Sie griff ihn an und sagte: du hast jetzt Kinder in die Welt gesetzt, du musst jetzt auch Eigenverantwortung auf dich nehmen, du kannst nicht alles auf Gott schieben. Und der Mann war so ein Devotee. Und dann sagte er im Zorn: Ich weiß, dass was Krishna sagt richtig gemeint ist, und jetzt gehen. Ja, dann geh doch zu deinem Krishna, sagte der Mann. Genau, wir gehen jetzt zu meinem Krishna. Und zwar die ganze Familie. Und ihr werdet sehen. Und dann brachen sie auf und gingen also mit Kind und Kegel, wie man in Norddeutschland sagt. Also, das heißt die ganze Familie. Nach Puri hin, zu dem Tempel von Lord Jagannath. Und als sie ankam, war es dunkel. Die letzte Arati war schon stattgefunden. Die letzte Arati, habe ich gehört, in Puri ist so gegen 12 Uhr. Ist das richtig, Pankajandri? Is that correct? The last Arati is very late. Very late. Zu dieser Arati kommen, das wird heute noch gesehen, Person aus dem oberen Planetensystem, sie berichtet, weil sie so ein esoterisches Interesse im Leben hat. Außerirdische kommen dort tatsächlich an und können gesehen werden. Nicht? Das ist Devatas, die Himmlischen kommen dort. Das ist eine, ich habe jetzt den Namen vergessen von dieser Aretik. Da wird zum Beispiel duftet es ganz überirdisch immer. Da macht man unglaubliche Erfahrungen. Ich will auch mal zu dieser letzten Aretik gehen. Einfach darüber. Ich will jetzt ein Buch schreiben, da sollen solche Dinge rein in das Buch. Nicht? Und das ist eine unglaubliche. Sie kam aber nach dieser Aretik und die Tempeltüren waren zu. Da siehst du, also die Frau sagte, und wo übernachten wir? Wir sind jetzt zu deinem Herrn gekommen. Ach, sagt er, wir tun uns hier in Jarenats Garten hinlegen. Bitte schön. Alle rasteten. Früh am Morgen wachte die Frau als Erste auf. Und sie sah etwas, was sie total schockierte. In der Nacht war nämlich Lord Jarenath gekommen, um sein Wort, was er in der Gita gegeben hat, er versorgt seine erhält, was die Devotees haben und versorgt die Devotees mit dem, was sie brauchen. Er wollte dieses Wort erfüllen. Er war gekommen, hatte ein goldenes Plaid genommen, wo die letzte Opferung drauf war. Und dieses Plaid hatte er vor die Familie gestellt und war verschwunden. So als die aufwachten, die Frau sagte sie, guck mal, hier ist ein goldenes Plaid mit so viel zu essen, das können wir unmöglich alles selber verdrücken, also verspeisen, Entschuldigung, das können wir unmöglich selber verspeisen. Sie wachte ihren Mann auf und sagte, ja, ja, habe ich nicht gesagt. Krishna versorgt seine Devotees und fing, und dann haben sie das transferiert und oder, ne, gar nicht transformiert, die haben das einfach aus den Tellern ausgeteilt an die Kinder, die gegessen haben und vollgeschmiert haben mit Ghee, und es war also ein wirklich Nektar Zubereitung. Als sie so aßen, kamen plötzlich drei Polizisten vorbei. Die hatten von den Tempeldienern gehört, dass am Morgen eines der goldenen Teller verschwunden waren. Die waren nicht mehr da, wo die letzte drauf waren. Und sie guckten in die Nacht und sahen die Family da, wie sie von diesem Plate aßen. Die Polizisten gingen rein, schauten die an, wie die da glückselig von dem Plate aßen und lachten und sich freuten. Sie haben ein super spirituelles Passadam gelesen, nicht wahr? Und dann zücken sie auf die Pfeife und stürzen sich auf die. Was macht ihr mit dem Plaid? Diese Dreistigkeit! Ihr habt das goldene Plaid geklaut. Plaid heißt Teller. Im Tempel weiß man das. Ihr habt das Plaid geklaut. Stellt euch mal vor, wir würden irgendeinen neuen Bhakta hier sehen. Bhakta Urosh. Aus Serbien auch noch. Der irgendwo auf der Treppe sitzt und von Lord Jagannaths Plaid isst. Das würde speziell sein. Man würde sagen, na, also wirklich, hier ist aber das serbische Erbe durchgekommen. Nicht? Ich sage es jetzt nochmal so, ich wollte damit keine rassistische Bemerkung machen. Ich finde Serben unglaublich toll, also die haben wirklich ein Temperament, also serbische Devotees, das ist was ganz anderes, wenn man so eine Vorlesung zum Beispiel geben würde, die würden schon mindestens 10 Tränen in den Augen haben vor Begeisterung von dieser Geschichte, nicht? Also die haben so Emotionen, nicht? So, ja, haben sie also dann gefangen genommen und war klar, es waren Diebe. Und seine Frau sagte also in der Zelle, siehst du deinen Krishna? Aber in der gleichen Nacht bekam, nicht, eine Nacht später war das, bekam der König eine Vision von Jagannath. In Puri ist es so, dass Jagannath oft dem König erscheint und durch den König dann verschiedenen Leuten etwas sagen lässt. Also der König sagt es dann den Ministern und so weiter und so fort. Also es ist super, ein König in Puri zu sein, falls ihr mal die Gelegenheit bekommt in einem der zukünftigen Leben. Gute Sache. So, die kriegen haben öfters diese Offenbarung von Lord Jagannath, der denen dann was mitteilt. Und Jagannath sagte also dem König, hol mein Devotee aus dem Gefängnis. Ich war es selber, der das Plate mit Prasadam vorbeigebracht hat. Er hat es sich nicht gestohlen, wie es von den Polizisten angenommen wurde. Ich selber habe mein Versprechen einhalten wollen. Haribol! Nicht? Und so wurde dann der Devotee rausgenommen. Ein modernes Beispiel. Hier habe ich etwas gelesen, was ursprünglich vom Pankajangri Prabhu, glaube ich, erzählt worden ist. Denn Pankajangri ist die Quelle von all diesen far-outen Lila-Geschichten, wo der Herr mit seinen Devotees in eine Interaction geht, einen Austausch hat. Ich habe diese eine Geschichte gehört von Lord Jagannath, als Lord Jagannath first of all, I'm not sure if the source is you of this story, and then I do not know if I... Well, I can tell it as I have read it. Das kann ich schon. Da war es so, da gab es so einen Farmer, und dieser Farmer, der in der Nähe unseres Jagannath-Tempels in Mayapur saß, hatte also immer wieder folgende Erfahrung. Er ging zu seiner Fruchtplantage, wo Fruchtbäume waren, und er sah in der Ferne zwei Jungen, die Früchte abpflückten und dann schnell verschwanden. Und der Farmer, es war wohl ein Devotee, wie alle Leute da in Mayapur, der Farmer wollte also irgendwann diesen Dieben das Handwerk legen. Und er lauerte eines Tages und da kamen wieder diese Jungen. Und er sah sie, wie gesagt, nur aus der Ferne. Er sah sie nicht genau, wie sie aussahen, aber er sah, wie sie sich an seine Bäume machten und die Früchte pflückten. Dann lief er. Und diesmal kam er sehr, sehr nahe. Er lief. Halt jetzt endlich, ihr könnt doch nicht immer mir die Früchte wegstören. Ich bin ein armer Farmer und ach... Die Jungs liefen ganz schnell weg, liefen über einen Zaun und dem einen blieb das Hemd am Stacheldraht oder irgendwo am Zaun hängen und er riss das ab und lief weiter. Der Farmer kam zu dem Zaun hin und hatte das Indiz, das Beweisstück, ein Fetzen vom Hemd des einen Jungen. Als er den Sri Fetzen untersuchte, bemerkte er, dass es ein sehr kostbarer Stoff war, wie es von den Leuten und ganz gewiss den Jungen in der Umgebung nicht getragen wurde. Und so ging er mal zum ISKCON-Tempel, weil manche Haushälter und auch Sannyasis kostbare Hemden anhaben manchmal. So guter Stoff, bisschen außergewöhnlich vielleicht auch, weil manche ja auch durchaus ein außergewöhnliches Wesen tragen und ganz gerne außergewöhnlich kleiden, nicht? Und und sagte also dem Pujari von dem Tempel, kennst du jemand, der so ein Hemd hat? Ich habe hier und erzählte ihm die ganze Geschichte. Pujari schaute sich den Stoff an, weil es wirklich ein außergewöhnlicher Schrifetzen war. Also ein Fetzen war. Das Muster kenne ich, sagte er, aber sagte nichts. Er ging mit diesen Schrifetzen in die Deti-Garderobe, wo die Kleider sind von den Detis. Also nur manche, die nicht so bekannt sind. Unsere Dedis haben auch einen großen Garderobenschrank, wo sie ihre private Garderobe drin haben. tolle Kleider, weil ich möchte, wie ihr es könnt ja sehen, sie sind außergewöhnlich gute Dresser. Unsere Davies, die dressen sich ganz fantastisch und außergewöhnlich. Also wer geht so wie Jagannath und Gauranga durch Zürich, frage ich euch. Das sieht man ja nicht mehr heute. Nicht? Diese, wirklich, das hat ja Stier wenigstens. Und die gingen dann, manchmal hängen die Juwelen von der Stirn. So, das war neulich, hat Lord Jagannath also Juwelen von der Stirn gehabt. Der hing ihm so richtig, baumelte ihm so richtig im Gesicht. Also wo sieht man sowas denn? Das ist nur Jagannath. Und morgens, gestern Morgen, waren die Dedis ganz weiß und dann ging so ein Licht raus so auf die. Und von dem Licht, das war so ein, wie nennt sich die, fluoreszentes Licht, glaube ich, nicht? Wo nur das Weiße widerte. Das hat man manchmal in Diskotheken gehabt in Norddeutschland, wo wenn man reinkam, sah man nur das weiße Hemd von jemandem und die Köpfe und alles andere nicht. So waren wir gestern. Das ist sehr verout, also gestern Morgen die Dedis. Der Pujari ging rein und ging in den Garderobenschrank vom gestrigen, wo das Kleid vom gestrigen Tag von Lord Jagannath dran war und sah, da fehlte dieser Schrifetzen. Schri ist ein indisches Wort, das sagt man zur Verherrlichung. Dieser Schrifetzen fehlte einfach. Und er hielt den Fetzen, den er hatte, ran, passte genau. Oh no, was soll ich jetzt dem Farmer sagen? Lord Jagannath hat die Früchte geklaut. Vielleicht hatten wir nicht genug Vitamin C in der für seinen Geschmack in der Opfer. Nicht? Und, vielleicht nicht, wer weiß, nicht? Was der Herr so tut. Und er sagte also zum Farmer, kratz, 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 du hast einen göttlichen Dieb, sei froh, der Herr selber hat deine Opferplantage, deine Obstplantage in eine Opferplantage umgewandelt. Der Herr selber hat es getan. Hier, nimm den Schrifetzen und sei glücklich. Du bist der glücklichste Farmer im Universum. Gott hat von dir die Mangos geklaut. Das ist doch das Beste. Nicht? Das ist eine moderne Geschichte. Eine Geschichte, wo jetzt Krishna einen Devotee in dem Sinne vielleicht nicht mit Nahrung versorgt hat, aber mit einer direkten Erfahrung versorgt hat, die, wie wir aus Jiva Goswamis Kommentar sehen können, eigentlich das ist, was einen Devotee nährt, was nämlich das Vertrauen im spirituellen Leben nährt. Schaut einmal, wie Krishna euch schon versorgt hat in eurem Leben. Und ich habe gestern zu einem Devotee gepredigt und dem Devotee, also gepredigt am Telefon, war ich mit einem Devotee gesprochen. Und der Devotee hatte einen ganz schweren Schicksalsschlag gehabt vor einiger Zeit und war wirklich sehr in die Knie gegangen aufgrund dieses Schicksalsschlages. Es war wirklich heavy für ihn. Es wurde dann ein längeres Auslandsgespräch, bat ihn nicht zurückzurufen. Und ich habe ehrlich gesagt, das hat meine Kosten. Ich habe den nicht zurückgerufen, das war wieder ein anderer. Ich habe ihm dann gesagt, du bleib bei, einfach beschäftige dich weiter im Krishna-Bewusstsein. Krishna wird dir schon helfen. Das kriegt Krishna schon hin. Und sagte der Devotee so, ja, aber wie hast du deine Sicherheit?
Weil das der Schicksalsschlag war sehr heavy. Ich kann es euch nicht sagen, weil ihr unter Umständen euch dann Sherlock Holmes mäßig auf die Spur machen würdet und das wäre ihm unangenehm. Was es war, kann ich nicht sagen. Und mir war nur aufgefallen, dass als ich den Devotee das erste Mal sprach, war der so am Boden dass er fast eine Therapie brauchte. Aber als ich ihn jetzt widersprach, war der Devotee, konnte damit umgehen. Er hat eine Kraft bekommen, damit umzugehen. Und so dachte ich, er wird das schon so. Und als er so sagte, na, ich weiß nicht, ob Krishna mir hilft, habe ich gesagt, doch, Krishna hat dir doch schon geholfen. Du brauchst jetzt keine Therapie mehr. Du kannst damit gut umgehen und so weiter und so fort. Sieh doch mal, wie sich's verändert hat. Ich glaube, als Devotees ist es wichtig, dass wir unsere Augen öffnen für das, was Krishna in unserem Leben macht. Wenn wir unsere Augen immer zu haben, werden wir wenig Vertrauen haben. Aber wenn wir sehen, was Krishna in unserem Leben alles an guten Dingen macht, wie Krishna uns versorgt in unserem spirituellen Leben, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir viele Dinge entdecken würden, die wir bis dahin einfach nicht entdeckt haben. Also ich meine damit so die einfachen Sachen, wie zum Beispiel dieses Buch hier von Shukavak Prabhu. Nachdem habe ich ein halbes Jahr habe ich alles dran gesetzt, dem nachzujagen, dieses Buch, Nektarjägermäßig, und es nicht gekriegt. Also ich habe schon gedacht, was ist los, wo sind die alten Shaktis? Und gestern, als ich gerade so ein Thema hatte in meinem eigenen spirituellen Leben, wo ich nachgedacht habe und meditiert habe, gerade da ist das Buch gekommen und da waren die Antworten von Bhaktivinoda Thakur drin. Und ich weiß, das war Krishna. Das jetzt, wo ich es brauchte, zack, gegeben das Buch. Ich meine also, mit dem sich Augen öffnen, das Öffnen auf diese einfachen Dinge, die in unserem Leben geschehen, wo Krishna uns versorgt, wo wir vielleicht Antworten kriegen oder wo wir einfach nur gutes Prasadam kriegen, was uns auf gut Schweizerdeutsch gesagt so richtig aufstellt. Nicht, dass wir auf diese Sachen schauen und so unser spirituelles Leben nähern. Gut, damit bin ich zu einem natürlichen Ende gekommen. Ich muss erzählen, dass ich jetzt nicht zu lange erzähle, weil ich langsam jetzt reinkomme. Alles Gute für euer spirituelles Leben. Hoffentlich habt ihr etwas rausziehen können aus der Vorlesung und etwas, was ihr umsetzen könnt in euren eigenen spirituellen Weg. Gut, jetzt möchte ich noch sehen, ob eine kurze Frage da ist. Wir sind aber schon in einem Zeitraum, der ein bisschen zu spät ist. Ich würde sagen, lasst uns nicht in einen Frageteil jetzt gehen, denn eigentlich ist es klar, wenn ihr Fragen habt, morgen am Donnerstag gebe ich eine Vorlesung, wo wir rechtzeitig anfangen und wir nicht so über Zeitdruck kommen wie jetzt. Shri Gaura Nithai ki jai, Shri Jagannath Baladev Subhadra Devi ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Go Premanandi Hari Hari Bol.